Mein Name ist Peter Gietz, ich bin Geschäftsführer der Firma DASI International, die hier in Tübingen ist. Und ursprünglich war ich bei einem Forschungsprojekt zu X500 LDAP in den 80er Jahren, Anfang der 90er Jahre, ich übertreibe. Und aus diesem DFN-Projekt, das hieß dann zum Schluss DFN Directory Competence Center, ist dann eben diese Firma gegründet worden. Das heißt also, das Thema, mit dem ich euch heute beglücke, das begleitet mich schon seit Jahrzehnten. Das wird man auch daran sehen, dass einige der Folien, die ich hier habe, uralt sind. Aber das Schöne ist, dass LDAP eine der wenigen Technologien ist, die uralt ist und trotzdem immer noch vollkommen aktuell im Einsatz und noch mit wenig Konkurrenztechnologien, die danach streben, diesen Standard mal abzulösen. SMTP ist ja auch ein uralter Stand, noch älter als LDAP, aber ich bin der Meinung, also wenn ich mir die Kids heute so angucke, die eben chatten, aber nicht mehr Mails machen, vermute ich mal, dass LDAP sogar noch länger leben wird als SMTP. Ja, Einführung in Open LDAP. Da ich davon ausgehe, dass wer in Open LDAP eingeführt werden will, auch von LDAP noch nicht so viel gehört hat, wird mindestens 40% des Vortrags über LDAP gehen, beziehungsweise über den Standard, den es davor gab, nämlich X500. Also ich würde ganz kurz eine Einführung in Verzeichnisdienste, dann, weil die Datenbanktechnologie ist eher bekannt, also relationale Datenbanken, würde ich einfach mal das LDAP-Datenbankmodell gegen relationale Datenbanken stellen. Es gibt jetzt eine neue Generation von Datenbanktechnologien, NoSQL oder so, MongoDB und so weiter. Da sieht man relativ viel Ähnlichkeit mit dem LDAP-Modell. Also, wollte ich nur noch mal so in den Raum werfen. Dann würde ich eben genauer in das LDAP-Modell einsteigen, in das LDAP-Protokoll, um dann endlich zu dem eigentlichen Thema zu kommen, Open LDAP. Warum Open LDAP, sehe ich gerade die Slides, die habe ich noch nicht reinkopiert, es war ein bisschen eng. Und ein Implementierungsbeispiel habe ich auch nicht gebracht, aber da, ich kann unendlich dann auch über weitere Implementierungsbeispiele dann erzählen, wenn die Zeit es erlaubt. Ja, Einführung in Verzeichnisdienst. Was ist ein Verzeichnisdienst? Generell kann man es einfach so definieren, Informationen in einem hierarchischen System. Also das Dateiverzeichnis im Betriebssystem, Domain Name Service ist ein ganz typischer Verzeichnisdienst. Network Information System ist ein bisschen tot, aber gab es früher auch mal. X500 war gedacht als das eine Verzeichnis für die ganze Welt. Komme ich auch gleich nochmal ein bisschen dazu. Und eben Lightweight Directory Access Protocol, LDAP, ist sozusagen der Lightweight, das Lightweight X500, also das ist letztendlich X500 auf dem TCP-IP-Stack. Dann gibt es natürlich Implementierungen, Novell Directory Service hieß es mal, dann hieß es Novell eDirectory, jetzt heißt es NetIQ. eDirectory ist ein kommerzielles Produkt, das eben so ein LDAP implementiert. Microsoft Active Directory hat sich auch sehr viel bei X500 LDAP angeguckt, wie Microsoft das so üblich macht, unterstützen sie dann so ungefähr 90% des Standards, 10% nicht und dafür machen sie noch 20% neue Sachen, damit man ja zu einem anderen Produkt wechselt. Aber letztendlich ist Active Directory unter anderem ein LDAP-Server. Ja, X500 ist wie gesagt uralt, ist ein ITU-T-Standard. ITU, das waren eben die Telefonmonopolisten, als es noch Telefonmonopolisten gab und die haben sich international zusammengesetzt und gedacht, wie machen wir jetzt mal ein Telefonbuch für die ganze Welt. Ja? Und daraus ist letztendlich dann X500 entstanden. Die erste Version des Standards ist von 1988. Und X509, das ist wesentlich bekannter als X500, war ursprünglich nichts anderes als das Sicherheitsmodell für X500. Mittlerweile hat sich das ja verselbstständigt und wenn wir unsere SSL-Zertifikate machen, weiß man nicht mehr, dass das irgendwas mal mit weder mit ITU noch mit X500 zu tun gehabt hat. Es gibt heute noch, also das ist eine relativ alte Slide, aber ich habe nochmal nachgeguckt, also es gibt heute noch X500 im Betrieb, also Siemens X, die ja zum Beispiel ist ein X500 und ich war gerade vor kurzem auf einer, Konferenzshow, und da haben sie ganz groß Werbung dafür gemacht. Also es gibt in Banken und Militär, und die benutzen alle auch noch richtig X500, den ist end-up viel zu lightweight. Die aktuelle Version von X500 ist V7 von 2012. Ja, also da gab es immer mal wieder Ergänzungen, aber die Standardisierung ist jetzt, passiert eigentlich nicht mehr so viel. Weil es eben LDAP gibt, das ursprünglich ein leichtgewichtiges Zugriffsprotokoll für X500 war. Also ursprünglich war die Idee, man hat einen X500-Server, dann ein LDAP-Gateway und damit dann die Clients eben nicht den gesamten OSI-Stack implementieren müssen, sondern einfach direkt über TCP/IP, weil damals waren die Clients eben auch noch schmalbrüstig und haben das irgendwie nicht geschafft. Und das war eigentlich die Idee, man hat einen LDAP-Client, LDAP Gateway und der X500 bleibt. Mittlerweile ist man auf die Idee gekommen, dass man eben X500 abschafft und LDAP als Server spezifiziert. Jawohl. So, was ist X500 letztendlich, LDAP, letztendlich eine Datenbank oder ein Netzwerkprotokoll? Die Datenbank, ganz allgemein formuliert, hierarchische Datenstruktur, optimiert für schnelles Lesen und einfache Update-Mechanismen, keine Transaktion. Ja, also, aber auf die Punkte komme ich eben nochmal genauer. Und es ist ein Netzwerkprotokoll, also das von der IETF spezifiziert, wie HTTP, wie FTP, wie SMTP. Das ist dasselbe P wie Protokoll und das ermöglicht natürlich im Gegensatz zu anderen Datenmodellen ganz einfach Verteilung der Daten im Netz, Spiegelung der Daten im Netz und eben vor allen Dingen, komme ich auch nochmal drauf, standardisiertes Zugriffsprotokoll. LDAP, wie habe ich auch schon gesagt, übernimmt vollständig das X500-Datenmodell. Beim Protokoll hat man es eben einfach nur ein bisschen lightweight gemacht, nicht mehr OSI-Stack, sondern TCP/IP und kein Chaining, sondern Referrals. Ich hoffe, ich komme jetzt, habe jetzt gleich. Nee, dann skippe ich die erstmal und komme erstmal hier hin. Ich komme dann nochmal zurück. Also X500 war die Idee, ein gesamtes Verzeichnis für die ganze Welt, das hierarchisch gegliedert ist. Es gibt für jedes Land einen, es gibt also einen Root-Knoten, der wurde lange Zeit in Cambridge, UK, bei Dante verwaltet und die haben dann gab es eben in jedem Land ein Country-Node und unterhalb des Landes konnten dann beliebig viele X500-Server stehen, so dass man im Prinzip die ganze Welt adressieren könnte. Weiß ich auch doch nicht mehr. Ach so, ja, und Chaining Referrals. Chaining bedeutet, gehen wir mal davon aus, dass das jetzt, eigentlich Einträge, aber gehen wir mal davon aus, dass das die einzelnen X500-Server sind und dann kann ein Client sich an den X500-Server dieser Universität wenden, dieser holländischen Universität, will aber irgendwelche Daten aus Deutschland. Der Client muss nicht wissen, wo die Daten sind, der geht einfach an irgendeinen X500-Server und der kann über Chaining dann, der weiß dann, welche Daten der Benutzer haben möchte, holt sich die Daten selber aus Deutschland und gibt sie dem Client wieder zurück. Das nennt man Chaining und das gibt es in LDAP nicht mehr. Da gibt es so eine Sache von Referral, weil die Idee des eine Welt umfassenden Verzeichnisses, das hat man da eigentlich mittlerweile aufgegeben, wobei die Idee natürlich immer noch ganz toll ist. Und es gab auch mal einen LDAP-Root-Server, aber Referral, das ist viel flexibler, kann man eben von einem direkt zu einem anderen verweisen. Ja? Und ist privaten Umfeld, im Firmenumfeld hat es eh nur, also ist die Firma sozusagen oben die Root. So, jetzt gehen wir aber ganz schnell nochmal zurück. Das sind meine Lieblingsfolien. Ja, ganz, na. So, jetzt will ich kurz mal vergleichen. Und irgendwie ist es mit der, naja gut, es wird ja kaum was, also nur das I wird irgendwie abgeschnitten. Die vertragen das anscheinend.
Ich glaube, mit der Maus ein bisschen nach rechts und das ist dann verrutscht. Ja, genau.
Ah, wunderbar. Ach, prima, dann vertragen die ja doch. Also, Informationsorganisationen bei relationalen Datenbanken kennen wir das, dass man einfach die Informationen in verschiedene Tabellen aufteilt und zwischen den Tabellen werden eben diese Relationen gemacht. LDAP hat eher ein objektorientiertes Datenmodell, das heißt, man hat ein Konzept eines Objektes, das in einem Eintrag in diesem Verzeichnisbaum abgelegt wird und alle Informationen zu diesem Objekt, das könnte zum Beispiel ein Objekt Person, Objekt Organisation, Objekt Computer oder was auch immer sein, werden alle Informationen in diesem Informationsobjekt abgelegt. Ja, also ich denke, das ist kompatibler zu der Art, wie wir denken. Wir haben eben Denken, das ist eine Person und eine Person hat eine Telefonnummer und einen Name und was weiß ich. Und selbst wenn die Person zwei Telefonnummern hat, kann man sie trotzdem in diesem Objekt speichern. Im relationalen Datenmodell muss man dann normalisieren und dann hat man dann eben eine eigene Tabelle für Telefonnummern. Ja, das ist gleich der zweite Punkt, Mehrfachwerte. Schema, relationale Datenbanken, da muss jeder Programmierer sich erstmal das Schema ausdenken, selbst wenn er eine Person, Mitgliedsverzeichnis, was weiß ich, eine Person abbilden will, muss er sich jedes Mal selber ausdenken, der hat einen Vorname, einen Nachname und ich nenne jetzt mal den Vornamen Vorname und ein anderer nennt den Nachnamen nur Name und der andere Nachname und so weiter. Jeder erfindet sein eigenes Schema. Im LDAP gibt es eben nicht nur die Standardisierung des Protokolls und des Datenmodells, sondern eben auch standardisiertes Schema. Kommen wir zurück, die Telefonmonopolisten wollten ein Telefonbuch, deswegen haben die sich erstmal ein Schema für Personen, für Organisationen, also White Pages und Yellow Pages, Telefonbücher ausgedacht und so weiter. Also da gibt es einfach, und jetzt wissen wir, dann gab es dann spätere Standards, INET.org-Person, wo eben eine Person, die im Internet agiert, 88 haben die Personen ja noch gar nicht im Internet agiert, und da gibt es dann auch zum Beispiel das Attribut Mail, und jetzt wissen wir, wenn wir eine E-Mail suchen, dann wird es immer im LDAP in dem Attribut Mail gespeichert. Also jeder Client der ganzen Welt weiß, E-Mail-Adresse gibt es im Attribut Mail. Das ist der Vorteil von standardisierten Schema. Dann Authentifizierungsmechanismen gibt es bei relationalen Datenbanken. Eben hat jede Implementierung einen eigenen Mechanismus, der ist dann ähnlich. Oder die klugen Datenbank-Implementierungen, die benutzen dann LDAP wiederum als Authentifizierungsmechanismus, weil im LDAP, X500-LDAP, eben standardisierte Authentifizierungsmöglichkeiten definiert sind, also vom Simple Bind bis hin zu Kerberos V5 gibt es also ganz verschiedene Layer von Authentifizierungsmöglichkeiten, die man da in einem OpenLDAP-Server zum Beispiel einbauen kann. Vergleichsregeln, das ist auch eine sehr schöne Sache, die es bei relationalen Datenbanken nicht gibt. Das heißt, wenn ich habe in dem Feld Telefonnummer dann irgendwelche Zeichen drin, dann muss der Client, die Anwendungslogik muss dann eben, wenn eine Telefonnummer verglichen wird, alle Blanks raus, alle Schrägstriche und so weiter, alle Sonderzeichen, die da drin sein können, weil wenn man die Zahlen vergleicht, möchte man ja wirklich nur die Ziffern vergleichen. Und diese ganze Anwendungslogik, die kann man sich bei LDAP sparen, weil man da einfach sagen kann, das Attribut Telephone Number hat die Matching Rule Telephone Number Match. Und dann weiß man genau, dass wenn da gesucht wird, eben nur die Ziffern relevant sind und alles andere irrelevant. Und dann gibt es eben auch für Substring Matches, gibt es solche Matching Rule. Also es gibt auch die Telephone Number Substring Match Matching Rule. Und auch für Ordering, für Sortieren gibt es auch eigene Matching Rules. So kann man zum Beispiel ganz einfach schon im Attribut definieren, nach welchem Alphabet sortiert werden soll. Also bei nicht englischen Texten oder Werten ist das auch eine ganz schicke Sache, wenn man da eigene Sorting Matching Rules definieren kann. Flexibilität, das ist meiner Ansicht nach der Hauptvorteil vom LDAP-Datenmodell. Man kann relativ agil das Datenmodell ändern und das tut also dem gesamten Datenbestand nicht so weh. Bei relationalen Datenbanken wird man meistens Tabellen neu machen. Ach, jetzt gibt es auch eine Person, die auch zwei Faxnummern hat, dann brauche ich auch eine Tabelle Fax. Und dann wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich die gesamte Anwendungslogik davon betroffen, muss geändert werden. Mindestens aber müssen SQL-Abfragen dann abgeändert werden. Beim objektorientierten Modell von LDAP gibt es einfach ein Objekt, es hat eine Objektklasse und über die Objektklasse wird ausgesagt, welche Attribute da drin sein können. Also die Objektklasse Person hat, aber na, ich nehme da ein bisschen zu weit vorweg. Objektklasse Person hat zum Beispiel Name, Nachname und so weiter. Und jetzt kriege ich aber, ich habe 20.000 Datensätze und die Chefetage, das sind vielleicht 30 solche Einträge, die führen jetzt PKI ein und haben einen Chip und dann muss man das Zertifikat veröffentlichen. Dann bekommen genau diese 30 Einträge eine zusätzliche Objektklasse, Auxiliary Object Class, PKI User und dann kann man da das öffentliche Zertifikat, den Public Key, da speichern und alle anderen 200.000 Einträge sind davon vollkommen unberührt. Also großer Vorteil, also Hauptvorteil meiner Ansicht nach. Netzwerkzugriff, LDAP ist eben ein Netzwerkprotokoll, das heißt unterschiedliche Clients können auf denselben Datenstand zugreifen und zwar können die von verschiedenen Firmen programmiert sein. Wenn ein Client LDAP V3 kompatibel ist, dann kann er auf einen beliebigen LDAP V3 kompatiblen Server zugreifen. Ja, also es ist das gleiche Protokoll. Mit einem MySQL-Client auf eine Postgres-Datenbank zugreifen zu können, kann man eben nicht. Das ist der Unterschied, der Vorteil da. Abfragesprache, da ist, würde ich sagen, relationales Datenbanken mächtiger. SQL ist nun wirklich sehr, sehr mächtig und gerade so schicke Sachen wie Joins, wo man eben Schnittmengen bauen kann, diese ganzen Logiken, die gibt es im LDAP nicht. LDAP hat eine relativ mächtige Suchabfragestandard, also da kann man Filter definieren und man kann sagen, aber auch das kommt noch näher, kann man sagen, von wo man suchen soll im Baum und so weiter. Aber wenn man zum Beispiel aus zwei Teilbäumen Daten zusammensuchen möchte, muss man das wiederum im Client implementieren, weil der muss dann zwei Suchen machen und dann selber die Daten mergen. Also an der Stelle ist sicher relationale Datenbanken mit SQL wesentlich mächtiger. Transaktionen ist auch noch so ein Punkt. Datenbanken haben Transaktionen. LDAP kennt sowas nicht. Es hat mal zwei Standardisierungsbemühungen gegeben. Framing hieß, glaube ich, die eine, aber das ist nie wirklich standardisiert worden. Ist auch nicht ganz so schlimm, weil man kann so viele Operationen an einem solchen Objekt machen, wie man will, als atomare Operation. Ich kann also gleichzeitig die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer ändern. Und wenn es klappt, dann sind beide geändert. Wenn es nicht klappt, sind beide nicht geändert. Ja? Insofern ist Transaktion nicht ganz so wichtig, nur wenn man also mehrere Einträge gleichzeitig ändern möchte und wenn das nicht klappt, beide wieder zurück im alten Zustand haben möchte. Das geht in LDAP nicht. Da, wenn man sowas braucht, muss man das auch wiederum in der Client-Logik abbilden. So, kommen wir zum Datenmodell. Eigentlich ganz einfach, wir haben so einen hierarchischen Baum. Daten werden in Einträgen gespeichert und die sind in diesem Baum. Jeder Knoten hat 0 bis n Kinderknoten, jeder Knoten hat genau einen Elternknoten, mit Ausnahme des Wurzelknotens, darüber ist eben gar nichts. Na? So, das Bild habe ich ja schon gezeigt. So werden eben die Daten eben in so einem Baum abgelegt. Und jeder dieser Einträge hat einen Namen und der heißt Distinguished Name. Jeder Eintrag hat in einer Hierarchieebene einen eindeutigen Namen und dann bedeutet das, dass im gesamten Baum der Name eindeutig ist. Wenn man alle diese RDNs, das sind die Namen innerhalb der Hierarchie, Relative Distinguished Names, wenn man alle RDNs von der Wurzel bis zum eigentlichen Eintrag aneinander kettet, hat man dann den Distinguished Name und der ist eben dann eindeutig, weil alle RDNs auf der eigenen Hierarchieebene eindeutig sind. Ja, die einzige Regel ist, keine zwei Geschwistereinträge dürfen den gleichen RDN haben und dann hat jeder Eintrag einen eindeutigen Namen. Hier ist es nochmal, also das wäre der RDN von diesem Eintrag, Country equals NL. Und das ist in diesem Fall auch der DN, weil es oberhalb dieses Eintrags gar nichts gibt. Hier bei der Universität ist der RDN O ist gleich University und hier bei Mr. X, das ist dann eine Person, die in dieser Universität arbeitet, meinetwegen, heißt der RDN CN, also Common Name, also O steht für Organization Name, CN steht für Common Name, ist gleich Mr. X. Und der DN ist dann, also das ist die alte Schreibweise, so hat man das in X500 geschrieben, von oben nach unten, also C ist gleich NL, O University, CN, Mr. X. In LDAP schreibt man es so, CN ist gleich Mr. X, O ist gleich University, C ist gleich NL. Das sind also die drei RDNs, die zusammen dann den DN bilden. Wenn es irgendwie Fragen gibt, ich lasse mich auch jederzeit gerne stören. Ja? Dann gibt es so eine schöne Sache wie DN-Pointer, wo man eben von einem Eintrag auf einen anderen Eintrag mit so einem DN verweisen kann. Standardisiert sind da zwei. Einmal so ein Alias-Eintrag, das ist dann wirklich, dann ist der Eintrag wirklich nur, besteht nur aus so einem DN-Pointer. Oder es gibt im Standard gibt es ein C-Also, wo man dann sagt, hier ist Information, wenn du noch mehr Informationen haben willst, guck auch nochmal danach. Und also so wie C-Also kann man auch beliebig eigenes Schema definieren. Und das ist immer sehr, sehr praktisch. Also wir haben viele Implementierungen, wo wir solche DN-Pointer benutzen. Hier ist ein Bild dazu. Also wir haben jetzt hier den Mr. Y, der arbeitet in der holländischen, niederländischen Universität. Aber eigentlich arbeitet er nur in Deutschland. Das heißt, das ist nur ein Alias-Objekt. Man kann den hier suchen, man kann Mr. Y in Holland suchen, wird dann aber automatisch auf diesen Eintrag verwiesen. Beim C-Also, also der Mr. X, der arbeitet also wirklich in den Niederlanden und in, ach, der Pointer ist weg, egal, im Copy-and-Paste-Fehler. Hier müsst ihr euch einen roten Pfeil vorstellen. Und der hat also sowohl hier eine Telefonnummer, hat einen Schreibtisch, als auch hier einen Schreibtisch. Und dann würde man so ein C-Also verwenden, also man sucht den hier, findet ihn und dann kriegt man die Information, aha, den gibt es auch in Deutschland. Und genauso könnte man auch von hier wieder zurückpointern.
Schöne Frage.
Gerne.
Sind es denn jetzt zwei verschiedene Mr. X?
Ja, kommt drauf an, es sind zwei verschiedene Einträge, die aber die gleiche Person, also der Mr. X ist derselbe, aber es sind zwei Einträge, die ganz normale Einträge sind mit Objektklassen und Attributen. Ja?
Könnte ich da jetzt auch einen relativen Pointer machen, also von Norden aus jetzt?
Nein. DNs sind immer absolute Pointer. Ja. Weiß auch nicht, ja, meine, so ein Eintrag kann ja auch mal verschoben werden und dann würden relative Pointer auch ins Leere zeigen. Ja. Aber es gibt eine ganz tolle Sache in OpenLDAP, steht nicht auf den Folien, deswegen sage ich es gleich. Wenn es jetzt also so einen Pointer gibt oder so einen Pointer und der Eintrag verändert sich, also man wird hier zum Beispiel Abteilungen einführen und diesen Eintrag in der Abteilung, sodass der DN dieses Eintrags sich ändert, dann hat OpenLDAP ein herrliches Overlay, das dann automatisch den Pointer korrigiert. Ja? Referential Integrity. OpenLDAP ist überhaupt wunderbar. Noch eine Frage? Nein. LDAP-Informationsmodell auf einer Folie. Ein Datensatz wird Eintrag genannt. Ein Eintrag besteht aus Attributen. Ein Attribut besteht aus Attributtyp und Attributwert. Es kann als Single oder als Multivalue definiert werden. Das ist das Einzige. Also wenn ich ein Attribut Multivalue definiere, kann ich da 0, 1, 2, 200 Werte reintun. Das ist vollkommen egal. Es kann, ein Attributtyp hat eine zugeordnete Attributsyntax, also damit der Server auch überprüfen kann, dass in der Telefonnummer zwar ein Schrägstrich drin sein darf, aber kein ABC, kein Buchstabe oder so. Und der Attributwert unterliegt dieser Syntax. Zusätzlich kann ein Attribut verschiedene Vergleichsregeln haben. Matching Rules hatte ich ja vorhin in dem Vergleich zu relationalen Datenbanken noch erwähnt. Da gibt es eben Equality für Gesamtstring-Suchen, Substring für Substring-Suchen, Ordering für Sortierung. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, eigene Matching Rules zu definieren oder zu sagen, ausnahmsweise möchte ich mal beim Mail das Case, oder sagen wir mal bei CN Common Name, das Case Insensitive ist, möchte ich ausnahmsweise mal Case Sensitive suchen, dann kann ich das über eine Extensible Matching Rule machen. Oder eben auch eine existierende benutzen, aber sagen, ausnahmsweise benutze ich jetzt mal die. Dann gibt es eben ein paar spezielle Attribute. Ein oder mehrere Attributwertpaare bilden den RDN. Also in meinem Beispiel war es immer nur ein Attributwertpaar, also C ist gleich NL. Aber man könnte auch einen Eintrag, also bei Personen macht es vielleicht Sinn, CN ist gleich Mr. X, Semikolon, Birthday ist gleich 1.2.1940. Ja? Also ein RDN kann auch aus zwei solchen Paaren bestehen. Und dieses Attribut, wenn es als namensgebendes Attribut verwendet wird, wird dann eben Naming Attribute oder Distinguished Attribute genannt. Und jeder Eintrag muss mindestens ein Objektklassenattribut haben. Über dieses Attribut wird eben dann die Klasse definiert. Also den gesamten Eintrag wird dadurch, also es gibt die Objektklasse Person und dann ist klar, dass eine Person ein Vorname, Nachname und eine Telefonnummer hat zum Beispiel. Und da kann auch definiert werden, welche Must-Attribute sind, also zum Beispiel Nachname, SN, Surname, muss existieren, aber Given Name, also der Vorname, der ist ein May-Attribut. Und Objektklassen können Attributtypen von übergeordneten Objektklassen ererben. Also das ist... Es gibt zum Beispiel die Objektklasse Top, das ist die abstrakte, von der alles vererbt wird. Und dann gibt es die Objektklasse Person und Person kann dann, dann gibt es Organizational Person, das erbt alles von Person und INET.org Person erbt alles von Organizational Person. So, dann gibt es operationale Attribute, die vom Server selbst verwaltet werden, also damit hat der Client dann irgendwie wenig zu tun und standardisiert sind da Modifiers, Name, also wer hat zuletzt diesen Eintrag modifiziert, wann wurde dieser Eintrag zuletzt modifiziert, wer hat diesen Eintrag überhaupt erstmal erstellt und wann wurde er erstellt und dann in OpenLDAP gibt es dann auch noch Hash Subordinates, das ist einfacher, um zu gucken, ob es unten drunter jetzt noch weitere Einträge im Baum gibt oder nicht.
Werden da die Einträge, die Modifizierungseinträge immer nur der letzte eingetragen oder wird
das auch gehalten? Ja, nee, das ist ein Single-Value-Attribut. Also man weiß immer, wann der Eintrag entstanden ist und wann er zuletzt modifiziert wurde.
Also man könnte da nicht nochmal ein paar Schritte zurückgehen und dann...
Nee, da gibt es, also in OpenLDAP gibt es da andere Mechanismen, da gibt es das Access-Log, da wird jede Änderung gespeichert und da kann man dann beliebig sich die History angucken. Aber das ist dann auch nicht mehr Standard. So, Objektklassen spezifiziert, welche Attribute als Must und May vorhanden sein können oder müssen. Man kann eine Objektklasse von einer anderen ableiten. Das habe ich alles eigentlich schon gesagt. Ich muss auch mal schauen. Halbe Stunde, ja. Das sind Attributsyntaxen, also Binary, Boolean, Distinguished Name. Das ist eben für diese DNs, gibt es eine eigene Syntax. Directory String ist ein normaler UTF-8-String, Generalized Time ist eben für Timestamps und so weiter. Integer Numeric, IA5 ist sozusagen ASCII, Octet String, Printable String, also da gibt es eine ganze Reihe von solchen Syntaxen und eben entsprechend dieser Syntaxen auch entsprechende Matching Rules, also Boolean Match oder Case Ignore Match, Case Ignore Ordering, Case Ignore Substring und so weiter. Nur so als Und das ist eben alles im Standard und alle kennen das. Objektklassen gibt es zwei Typen. Abstract, da wird nie eine Instanz von gebildet, sondern die wird nur für die Vererbungshierarchie verwendet. Und letztendlich ist es die eine Objektklasse Top, die als einziges Attribut, als Must-Attribut, das Attribut Object Class ist, damit man überhaupt einen Eintrag mit einer Objektklasse modellieren kann. Dann gibt es Structural Object Classes, die eben die Hauptcharakteristik eines solchen Eintrags bezeichnet. Also zum Beispiel gibt es die Person oder Organization. Und da gilt die Regel, dass solche Structural Object Classes eben nicht gleichzeitig in einem Eintrag sein darf. Es macht ja auch keinen Sinn, einen Eintrag zu haben, der sowohl Person als auch Organization ist. Allerdings, die Vererbungshierarchien dürfen natürlich in einem Eintrag sein. Also man kann Person, Organization, Person, Org-Person in einem Eintrag natürlich haben. Und dann gibt es sehr, sehr hilfreich die Auxiliary Classes. Zum Beispiel hatte ich schon erwähnt, das ist ein PKI-User für Public Key-Zertifikate. Ja, also hier so wird eine Objektklasse definiert, aber ich fürchte, das geht zu sehr ins Detail, wenn wir nachher noch... Und hier gibt es ein paar Beispiele, also Top, habe ich ja schon gesagt, hat nur als Must die Object Class, dann gibt es die Person und dann gibt es eben hier die Organizational Person, die von Person abgeleitet ist. Sub Person heißt abgeleitet von. Und es ist eine Structure. Gut. Ja, hier ist nochmal das Schema, eine Ansammlung von Objektklassen, Attributtypen, Syntaxen und Matching Rules, die für einen bestimmten Zweck verwendet werden, werden Schema genannt. Und jedes Schema-Element hat eine weltweit eindeutige Nummer, die sogenannte OID, Object Identifier, haben wir auch hier schon gesehen. Also das ist hier diese OID, das ist also heute macht man UUID, früher hat man eben OIDs gehabt und die musste man dann auch verwalten. Also jeder hat dann einen Teilbaum, in einem Teilbaum die Aufgabe, die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass darunter nur eindeutige Nummern wieder vergeben werden. So hat man eben einen weltweiten Nummernbaum für beliebige Sachen. So, hier ist nochmal so die Zusammenfassung, also Directory Information Base heißt eben, dieses Datenmodell hat Einträge, Einträge haben Attribute, Attribut hat Attributtyp und einen Wert und dann gibt es eben einen Distinguished Attributwert, der dann eben den Namen bildet. So. Und hier ist ein Beispiel, wie so ein Eintrag aussieht. Wir haben also den DN, der gehört eigentlich nicht zum Eintrag, das ist nur der Name. Dann gibt es eben die Objektklassen dieses Eintrags und dann eben die Attribute eines solchen Eintrags, die wiederum ermöglicht sind durch die verschiedenen Objektklassen. So, dann gibt es ein schönes, ASCII-Austauschformat, das heißt LDIF, LDAP Data Interchange Format, und da sieht so ein Eintrag dann eben so aus. Da ist dieses Pseudo-Attribut DN, sieht aus wie ein normales Attribut, und dann eben die Objektklass-Attribute und die und so weiter. Und eine Leerzeile bedeutet, hier ist der Eintrag zu Ende, und dann kommt der nächste Eintrag. Gut, also es ist eine offene Struktur, man kann eigene Schema definieren, eigene Objektklassen, eigene Attribute. Eigene Syntax kann man natürlich definieren, so viel man will, aber die müssen auch im Server implementiert werden. Also OpenLDAP gibt es eine relativ einfache Möglichkeit, allerdings muss man das halt in C schreiben, dass man da eigene Syntaxen in C implementiert und dann kann OpenLDAP das auch. Und für Matching Rules gilt dasselbe. Es gibt eben sehr viel standardisiertes Schema. Kommen wir zum Protokoll. Das Funktionsmodell ist relativ übersichtlich. Wir haben Authentifizierungsoperationen, Bind, damit authentifiziere ich mich an Bind, damit löse ich so eine authentifizierte Session. Abandon heißt, ist so eine unhöfliche Art des Unbinds. Das heißt, da Unbind wartet, bis der Server alles geschlossen hat und okay zurückgegeben hat. Abandon wartet gar nicht, sagt Server, ich habe keine Lust mehr auf dich, mach was du willst. Dann gibt es Abfrageoperationen, Search und Compare. Da komme ich gleich näher nochmal drauf. Und es gibt Update-Operationen, Add, Delete, Modify und Modify.dn. Das ist sozusagen ein Rename oder die Positionierung eines Eintrags von einem Ort im Baum in einen anderen. So, zum Search, da gibt es, das ist relativ mächtig, das ist sozusagen das Äquivalent zu SQL in relationalen Datenbanken. Da kann man einmal sagen, wo im Baum diese Suche losgehen soll. Wenn ich mich nur für eine bestimmte Abteilung interessiere, dann suche ich eben nur ab dieser Abteilung. Und dann kann man sagen, wie der Scope ist. Base bedeutet, ich suche nur in genau dem Eintrag, den ich durch den Base.dn spezifiziert habe. One Level bedeutet, ich suche genau eine Hierarchieebene unter dem Base.dn. Und Subtree bedeutet, ich suche ab dem Base.dn im gesamten Teilbaum, der durch den Base.dn definiert ist. Man kann dann sagen, ob diese Alias-Objekte automatisch dereferenziert werden sollen oder nicht in verschiedenen Situationen. Man kann sagen, ein Size-Limit, wenn du mehr als 100 Einträge findest, dann will ich nur die ersten 100 sehen. Time-Limit, wenn die Suche länger als 2 Sekunden dauert, will ich nur das sehen, was der Server innerhalb von 2 Sekunden liefern kann. Das können aber bei OpenLDAP dann schon zigtausende, wenn nicht hunderttausende Einträge sein. Und Attribute only, das bedeutet, dass man sich für die Werte erstmal gar nicht interessiert. Ich will nur wissen, ob überhaupt eine E-Mail-Adresse da ist. Wie die aussieht, interessiert mich im Augenblick nicht. Dann der Filter, das ist der Hauptteil des Search-Parameters. Da definiert man eben die Bedingungen, die erfüllt sein muss, damit er gefunden wird. Da komme ich gleich noch drauf und dann kann man auch noch angeben, welche Attribute man zurückhaben möchte. Wenn mich nur die E-Mail-Adresse interessiert, dann brauche ich mir nicht den ganzen Public Key mit zurückgeben lassen. So, kommen wir zum Filter. Da als Operatoren kann man Equality, also Gesamtstring-Vergleiche, Negationsoperator NOT, das ist ein bisschen kompliziert, also ich möchte alle Einträge, die nicht im CN den Wert Mr. X haben, dann für Substring suchen gibt es eben den Joker, also ich möchte alle, die mit Mr. anfangen, und dann gibt es auch noch Approximate Match, der Operator, der sieht so aus. Der funktioniert so ein bisschen für Englisch. Ja, also da findet er also Wörter, die ähnlich sind wie Mister, da findet er vielleicht ein Mister, der mit EE geschrieben wird oder so. Dann gibt es größer als, kleiner als, größer gleich und kleiner gleich. Ja, gibt's. Größer gibt es nicht und kleiner gibt es nicht. Insofern muss man so ein bisschen auch mit NOT operieren, wenn man genau ein Alter haben möchte, aber im Prinzip funktioniert es. Und wenn man als Wert nur ein Sternchen eingibt, dann heißt es einfach Presence, gibt es überhaupt eine Telefonnummer? Ja? Also wenn ich nur Einträge haben möchte, die eine Telefonnummer haben, dann sage ich Telefonnummer equals Sternchen. So, und Object Classes gleich Sternchen, das bedeutet, ist der Default-Filter, der findet nämlich alles, weil jeder Eintrag mindestens ein Object-Class-Attribut hat. Und dann gibt es Erweiterungen. Also einmal, das hatte ich vorhin schon erwähnt, also dieses Doppelpunkt-Matching-Rule. Wenn ich jetzt also das Attribut Mail mal oder Attribut SN mal Case-Sensitive suchen möchte, dann würde ich hier im Doppelpunkt-Matching-Rule die OID von der Case-Sensitive-Matching-Rule angeben. Das DN, da kann man einfach im DN suchen, das heißt alle Einträge, die irgendwo im Baum drin sind, wo irgendwo OU-Abteilung drin steht, das könnte man auch dann suchen, auch wenn OU-Abteilung nicht im Eintrag selber drin steht. Ja, hier sind ein paar Beispiele, ich muss ein bisschen voranmachen. 13 Uhr haben wir angefangen, ja, ich muss ein bisschen voranmachen. Gut, und dann kann man natürlich einzelne Bedingungen mit logisch und logisch oder miteinander verbinden. Und so hat man dann doch ein relativ mächtiges Tool, um Einträge zu finden. Ja, und da Sternchen und Klammer und Strich und so weiter eine Sonderbedeutung haben, muss man, wenn man die als eigentlichen ASCII-Wert haben möchte, muss man die eben escapen. Aber das ist ja auch alles übrig. Dann gibt es einen eigenen RFC für eine LDAP-URL. Die sieht ganz ähnlich aus wie eine HTTP-URL. Man hat das Protokoll, dann Host, Doppelpunkt Port, dann den BaseDN und dann Fragezeichen, die Liste, die man zurückhaben möchte, den Scope, den Filter und irgendwelche Erweiterungen. So kann man also in einer URL einen LDAP-Filter, eine LDAP-Suche eben spezifizieren. Das ist sehr praktisch. So, Client-Server-Kommunikation ist ASN1, DER, BER. Ich würde da, jede LDAP-Operation hat einen Client-Request und einen Server-Response. LDAP-Operationen können durch einen Extension-Mechanismus erweitert werden. Neue Operationen können ebenfalls spezifiziert werden, also diese neuen, die ich gesagt habe, Add, Delete, Modify, Bind und so weiter, kann man natürlich jederzeit auch eigene Operationen definieren, die sollte man dann auch standardisieren und dann, wenn Server und Client beliebiger Hersteller diesen Standard dann implementieren, dann kann das eben auch wieder herstellerunabhängig funktionieren. Und es gibt eine ganze Reihe von solchen Erweiterungen, zum Beispiel Paged Results oder Sorting und so weiter. Also es gibt viele solche Erweiterungen, gibt es bereits. Und Server Response enthält Datenverweise und oder Error Codes in jedem Fall. Ja, das sind solche Erweiterungsmechanismen, Controls, aber die werde ich jetzt alle erstmal überspringen. Roots DSE-Eintrag ist eine praktische Sache, da veröffentlicht der Server alle seine Capabilities und der ist direkt in der Root des Servers, also der DN ist ein leerer String und da werden alle Supported Extensions, Controls, SASL-Mechanismen, Naming-Kontext, wo das Schema zu finden ist, alternativer Server, wo die gleichen Daten zu finden sind und welche Version. Und so, also mit dem OpenLDAP LDAP Search Tool kriegt man minus X, das heißt, mach einfache Authentifizierung, minus B ist der Base leer, der BaseDN, also ab der Root-Suche du, und der Scope ist Base, weil ich genau diesen Eintrag haben möchte, diesen BaseDN, und dann kriege ich die Informationen von dem Server, was der alles kann und was er eben dann auch nicht kann. Subschema, da, das wird jetzt zu kompliziert. Start TLS, Extended Operation, ist eine der wichtigsten erweiterten Operationen, also neuen Operationen, wo man eben aus einer unverschlüsselten Verbindung auf dem gleichen Port eine verschlüsselte Verbindung erhält. Das ist der Standardverschlüsselungsmechanismus in LDAP. Es gibt auch sowas wie LDAP-S, das gab es in LDAP V2 und das gibt es auch heute noch, wo das würde dem HTTPS entsprechen, aber der Standardverschlüsselung ist TLS, sprich Start TLS, sprich man fängt unverschlüsselt an, dann handelt man aus, jetzt Client Server, jetzt wollen wir über SSL verschlüsseln, kann man die Cipher aushandeln und so weiter, die Stärke der Verschlüsselung, und dann geht alles danach, die ganze Kommunikation, wie bei HTTPS oder LDAP-S dann eben verschlüsselt. Ja, das ist so eine Zusammenfassungsfolie. Hier ist doch mal, sind die einzelnen RFCs, wo man eben LDAP V3 letztendlich spezifiziert hat, aber gehe ich jetzt auch nicht mehr drauf ein. Hier, das ist diese Verteilung, habe ich auch schon am Anfang gesagt, dass also bestimmte Teile dieses weltumspannenden Baums von verschiedenen Servern gemacht werden können. Heutzutage gibt es eben dann irgendwelche Telefonprovider oder so, die eben dann auch ihre Daten auf verschiedene Server unterteilen können. Referrals, hatte ich gesagt, ist der Ersatzmechanismus zu Chaining. So, Replikation, schöne Sache, da kann eben der gleiche Datenstand auf mehreren Servern vorgehalten werden. Die Authentifizierungsmechanismen hatte ich schon erwähnt, Simple Bind mit TLS, und es gibt ganz viele Alternativen über SASL, Simple Authentication and Security Layer, und da gibt es dann eben ganz viele Digest, MD5, Kerberos 4, Kerberos 5 über GSSAPI und External, da kann man auch mit 509 Zertifikaten authentifizieren. Gut, jetzt muss ich ganz viel überspringen, weil ich jetzt doch zu OpenLDAP kommen möchte. So, das war also der Codebase stammt von der University of Michigan, LDAP V3, April 1996. Da hat sich dann, das ist alles historischer Kram, hat man irgendwann eben die Open LDAP Foundation gegründet und ab da eben Patches für diese University of Michigan weitergeführt und daraus dann ein eigenes Produkt gemacht. Mittlerweile sind wir bei Open LDAP 2.4. Das stammt aus dem Oktober 2007. Man sieht hier, dass also die Entwicklungsgeschwindigkeit, was die neuen, die Hauptversionen angeht, langsamer geworden ist. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren an der Version 2.5, aber das ist alles noch in keinster Weise reif. Also augenblicklich ist 2.4.40 die angesagte Version. Vorteile von OpenLDAP: sehr gute Performance, auch bei großen Datenmengen, also in allen Performance-Vergleichen, auch gegenüber kommerziellen LDAP-Produkten ist OpenLDAP eigentlich immer der Sieger. Man kann also 500 Millionen Datensätze, ist das Größte, was man bisher so gemessen hat. Und wenn man dann noch mehr braucht, dann muss man einfach die Daten verteilen auf mehrere Server. Es gibt sehr viele fertige Overlays, Referential Integrity habe ich schon erwähnt, Member of. Das ist sowas Ähnliches, dass man die Gruppenmitgliedschaften, die bestehen, also es gibt Gruppeneinträge, die verweisen auf die Personen oder auf die Mitgliedseinträge, und über dieses Member of steht in jedem Mitgliedseintrag auch, zu welcher Gruppe er gehört. Das ist so ein automatisch erzeugter Verweis auf die Gruppe. Access Log ist auch eine ganz tolle Sache. Das war die Antwort auf die Frage vorhin. Da wird kann man so konfigurieren, dass jede Leseoperation, jede Bind da abgespeichert wird in eigenen LDAP-Objekten. Sinnvoll ist es vor allen Dingen für die Speicherung jedes Schreibzugriffs, und dann kann man wirklich in der History sehen, wer hat wann welchen Eintrag wie geändert. Eigene Erweiterungen sind möglich, also eigene Overlays. Wir haben auch schon etliche Overlays geschrieben, etliche Syntaxen in Plain C, also nicht C++, sondern einfaches C. Und Access Log, sehr fein granulare ACLs. Es hat verschiedene Datenbanken, Backends, also BDB, HDB war früher so, oder war es seit ein paar Jahren die Standarddatenbank. Mittlerweile ist MDB Memory Mapped, das ist also direktes Memory Mapping auf das jeweilige Filesystem. Das ist noch tausendmal schneller geworden dadurch. Die Library MDB wird mittlerweile auch in vielen anderen Projekten außerhalb von OpenLDAP, also die ist im Rahmen von OpenLDAP Projekt ist die definiert worden, aber wird jetzt auch von verschiedenen NoSQL Datenbanken verwenden jetzt auch genau diese Backend Technologie. Overlay Technologie hatte ich schon. Das ist auch redundant. OpenLDAP hat C-Bibliotheken, dann eben den eigentlichen LDAP-Server SLAPD und eben so eine Toolbox von kleinen Tools, womit man dann auch von der Kommandozeile Daten suchen oder auch Daten verändern kann. Ja, also da schreibt man Datenänderungen in LDIF. In LDIF kann man nicht nur ganze Datensätze schreiben, sondern auch Änderungen an Datensätzen. Und dann sagt man LDAP modify minus f LDAP-Datei und dann werden die Daten im Server geändert. Es gibt auch natürlich viele Web-Frontends, LDAP-basierte Web-Frontends, da ist es natürlich meistens angenehmer, Daten so zu ändern, als dass man LDAP-Dateien schreibt. Aber für automatisierte Dinge sind diese Tools doch sehr, sehr sinnvoll. Ja, OpenLDAP ist in jeder Linux-Distribution dabei. Unter Windows funktioniert das Thema. Es gibt auch eine Windows-Version, würde ich aber, ich weiß nicht, wer die wirklich produktiv einsetzt. Sie soll funktionieren, habe ich gehört. Und deswegen kann man OpenLDAP einfach mit Bordmitteln RPM, Emerge oder YAM oder was auch immer installieren. Man kann es aber auch selber machen, gerade wenn man also ganz aktuellen Code in den Distributionen sind die eher älter, also die sind eher konservativ. Man kann aber eigentlich jede gerade LDAP-Version kann man relativ sicher einsetzen. Oder ist es die ungerade? Nee, jede ungerade, Entschuldigung, andersrum. Und dann würde man sich eben das Downloaden, enttarnen, Configure starten, make depend, make test. Und wenn es alles funktioniert hat, die Tests, dann SU und dann make install. Also es ist auch relativ einfach, so ein OpenLDAP selber zu kompilieren. Man braucht aber bestimmte Softwarepakete. Also für diese ältere Backend-Technologie braucht man eben noch Berkeley DB, Cyrus SSL für Authentifizierungssysteme, OpenSSL braucht man auf jeden Fall und gegebenenfalls Kerberos, wenn man eben dieses BSAPI, OpenSSL, GSSAPI, Kerberos 5 machen möchte, dann braucht man natürlich auch Kerberos. So, jetzt die einzelnen Configure-Optionen, die werde ich jetzt auch, ich sollte eigentlich aufhören jetzt, ne? Dann höre ich jetzt vielleicht nochmal auf. Noch ein Satz zu den zwei Konfigurationsmöglichkeiten. Es gibt einmal das in der Datei slabd.conf und es gibt die Konfigurationsmöglichkeit über einen Eintrag im LDAP selber. Der Nachteil ist, dass es ein bisschen schwieriger ist, die Konfiguration zu machen. Der Vorteil ist, dass bei Konfigurationsänderungen der Server nicht wieder gestartet werden muss. Also bei Systemen, die 100% verfügbar sein muss, ist cn-config als Konfigurations-Backend ganz, ganz wichtig. Gut, ja, das steht da. Hier sieht man das noch ein bisschen. Ich würde sagen, ich habe genug geredet. Das ist jetzt alles. Lieber noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ah nee, das Implementierungsprojekt, das will ich nochmal zeigen. Wow. Hier haben wir ein Novell E-Directory abgelöst. Ganz kompliziert. Und wir haben also die gesamte Funktionalität von E-Directory mit OpenLDAP, unter anderem mit ein paar Overlays, die wir selber gebaut haben, konnten wir das ablösen. Und der Kunde bezahlt jetzt nicht mehr 250.000 pro Jahr Lizenzgebühren, sondern ein bisschen Support, aber sonst gar nichts. So, und damit bin ich fertig. Und wir haben noch 7 Minuten für Fragen. Und wenn es keine Fragen gibt, dann klicke ich zurück und sage.
Wenn ich ja gar keine Ahnung habe, wäre es sinnvoll, praktisch ein bisschen X500 Core zu lernen oder Active Directory, weil das unterscheidet sich ja anscheinend nur in der Namensgebung von bestimmten Dingen, aber die Prinzipien sind ja die gleichen.
Die Prinzipien sind die gleichen. Ich hatte vorhin gesagt, Active Directory ist nicht 100% LDAP-kompatibel. Das heißt, also wenn man wirklich Active Directory machen will, dann sollte man die ganze Microsoft-Dokumentation lesen. Aber sehr hilfreich ist zum Beispiel ein Buch von Dieter Klünter, LDAP verstehen, Open LDAP einsetzen, heißt es. Das ist eine sehr gute Einführung.
Also das weil von der Kosten- und Verwaltungssicherheit ist die Linux-Variante
Ja. OpenLDAP ist der schnellste, beste, tollste. Es gibt noch ein paar andere Open-Source-Implementierungen, OpenDJ, Apache Directory Server. Ich Fedora 389, aber die sehen zum Teil ein bisschen schicker aus, aber OpenLDAP ist stabiler und skalierbarer und schneller.
Gibt es auch so ein Webinterface als Frontend Open Source praktisch?
Ja, ja, also OpenLDAP liefert da selber nichts mit, aber es gibt Apache Directory Studio, das ist ein Java Fat Client, den man überall einsetzen kann. Der ist sehr empfehlenswert. Es gibt auch ein paar webbasierte Tools, was weiß ich, PHP, MyLDAP Admin heißt einer, oder aber auch Web, wie heißt das? Web to LDAP von Michael Schröder. Sehr, sehr techie-mäßig, aber sehr, sehr stabil, zuverlässig und hat sehr viele Features. Also es gibt eine ganze Reihe. Aber also für den Hausgebrauch ist Apache Directory Studio das allerbeste.
Ja, das ist ja so. Bei der Zusatzfrage, bei den Operatoren OR und AND, gibt es da eine Gewichtung? Also bei SQL ist ja so, dass AND bindender ist.
Links nach rechts. Also und Klammerung. Also man muss sehr, sehr viele Klammern machen im LDAP-Filter, um eben die Gewichtung zu spezifizieren. Aber es geht. Also es gibt, also wir schreiben Programme, die automatisch solche Filter erzeugen, wo man dann OR mit 1000 solchen Conditions macht. Das schluckt der OpenLDAP-Server auch ganz einfach. Also das ist sehr, sehr flexibel und da kann man also beliebig komplexe Filter anbauen.
Wie ist es mit verteilten Servern? Also wenn ich eine Suchabfrage mache und der Server ist nicht da, dass der nächste Server einspringt und da irgendwie...
Ja gut, es gibt Replikationen, das war auf den, die habe ich übersprungen. Es gibt Master, Slave, sagt man heute nicht mehr, man sagt Provider, Consumer, wobei der Consumer nur Leseoperationen zulässt und die Schreiboperationen beim Master gemacht werden. Es gibt auch Multimaster, wo man dann auch Schreiboperationen bei verschiedenen machen kann und das funktioniert sehr, sehr stabil. Also für hochauflösende, hochausfallsichere Systeme sollte man auf jeden Fall Replikationen einsetzen. Ja. Sehr schön. Siehst, dann habe ich ja doch nicht zu lang geredet. Wenn jetzt keine Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.